Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und Sie kennen mich als Gastgeber des Podcasts. Heute bin ich mit Julia Schnitzlein hier. Hallo Julia.
Hallo Konstantin.
Und dass ich heute hier mit Julia spreche, hat den Grund, dass Julia ab sofort regelmäßig auch Gastgeberin des Podcasts wird. Und wir wollen Ihnen heute ein bisschen erklären, warum und wie es dazu kam. Julia, du warst zwar schon mal hier im Podcast zu Gast, aber für alle, die Folge nicht gehört haben, ich kann aber sehr empfehlen, das nachzuholen. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, stellst du dich vielleicht noch mal kurz vor.
Ja, gerne. Ich bin Julia Schnitzlein. Ich bin studierte Journalistin, studierte Theologin und arbeite als evangelische Pfarrerin mitten im Zentrum Wiens. Ganz schön im quasi Schatten des Stephansdoms oder in Wurfweite. Ich bin wahnsinnig gerne Pfarrerin. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Aber ich bin eben auch gerne Journalistin. Ich rede unheimlich gern mit Menschen. Das tue ich in meinem Beruf und freue mich aber jetzt drauf, es auch wieder ein bisschen öffentlicher zu machen und freue mich sehr darauf, diesen Podcast mit zu hosten.
Und du bist in Wien, das hast du gerade schon erzählt. Mhm. Und das hatten wir auch in unserer Folge im Sommer besprochen. Wien hat ja auch eine besondere Beziehung zum Tod.
Ja, das stimmt. Also vielleicht hört man es mir auch noch an. Ich bin eigentlich Deutsche. Ich bin in Nürnberg geboren und lebe jetzt aber seit über 20 Jahren in Wien. Und muss sagen, dieser Umgang mit dem Tod, den man hier pflegt, den kannte ich so nicht. Man sagt ja immer irgendwie, der Tod ist ein Wiener. Und irgendwie stimmt es tatsächlich auch ein bisschen. Also ich finde diese Schmäh, wie man hier sagt, also die Witze, die über den Tod gerissen werden, die Öffentlichkeit des Todes und wie es zelebriert wird, das war für mich auch was Überraschendes, musste ich erst lernen und finde es aber auch so besonders, dass ich es gerne echt unseren Hörerinnen und Hörern eben auch in Deutschland gerne näher bringen möchte. Also ja, da hat Wien was zu bieten in Sachen Totenkult.
Für die erste richtige Folge des Jahres, die dann in 2 Wochen kommt, die hast du ja auch schon aufgenommen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so als Vorgeschmack, mit wem hast du gesprochen und wie war das Gespräch für dich so?
Ja, das war ein wirklich schönes und ganz persönliches Gespräch von einer Frau, von einer Mutter. Barbara Pachel-Eberhardt heißt sie. Sie ist auch verwaiste Mutter. Sie hat vor einigen Jahren ihre beiden kleinen Kinder mit 2 und 6 und ihren Ehemann bei einem Autounfall verloren. Und ja, ich weiß, dass ich damals auch davon gelesen habe und es hat mich unheimlich bewegt, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man das aushalten? Wie kann man da überhaupt weiterleben? Sie hat das eben irgendwie ausgehalten und sie hat weitergemacht. Und wie sie das eben gemacht hat, darüber haben wir viel geredet. Darüber hat sie selbst auch ein Buch geschrieben. Das heißt 4-3. Und das wird jetzt, kommt jetzt in die Kinos. Es wurde verfilmt oder ja, ist jetzt, glaube ich, abgedreht. Kommt im Jahr 2025 eben in die Kinos. Und genau, also sie berichtet ein bisschen auch davon, wie es bei ihr weiterging. Sie berichtet aus ihrem Leben jetzt. Sie hat eben wieder ein Kind. Und was das für sie bedeutet, was es für sie bedeutet hat, als dieses Kind dann zum ersten Mal älter war als ihre verstorbenen Kinder, das erzählt sie da eben.
Ich finde, das ist mir schon öfter in Gesprächen so gegangen, dass die Gäste oder die Gästin so ein besonderes Schicksal hatte. Also, dass jemand verstorben ist. Sogar ein Kind zum Beispiel, auch bei Katja Lewina zum Beispiel, und ich dann immer gedacht habe, oh, wie kann man so weiterleben? Ja. Und aber der Gast oder die Gästin eben das krasse Beispiel dafür ist, dass es geht, und zwar gar nicht so unbedingt nur depressiv, wie man es dann denkt. Das fand ich immer sehr faszinierend in den Gesprächen, die ich hatte.
Total. Das, also genau das hat mich eben auch so begeistert und hat mich auch lange bewegt, dieses Gespräch. Ich habe auch ein bisschen davon geträumt und Also sie sagt ja eben auch zum Beispiel auch Resilienz oder sowas, das sei eine Haltung. Und ich finde es schön, dass man auch sagen kann, es ist mir nicht nur angeboren, ob ich gut mit Dingen umgehen kann, ob ich gut mit schweren Schicksalsschlägen umgehen kann, sondern eben es gibt tatsächlich auch Methoden, die mir helfen, darüber hinwegzukommen. Also das, da ist bei mir sehr viel hängen geblieben. Es war wirklich richtig schön, richtig berührend.
Man macht damit ja nicht den Tod irgendwie kleiner, oder man sagt, macht das Thema und die Schrecklichkeit dieser Erfahrung nicht kleiner, wenn man sagt, das Leben geht trotzdem weiter. Aber in so der Vorstellung, die man so hat, wenn man dieses Schicksal zum Glück nicht durchlebt hat, ist es oft so, bei mir zumindest so, dass ich denke, boah, das ist irgendwie, das ist das absolute Ende. Wie kann es da weitergehen? Und die Gespräche mit Leuten, die so ein Schicksal hatten, die zeigen irgendwie, ja, der Tod ist krass. Der Tod hat so eine wahnsinnige Wirkung auf unser Leben und kann auch wirklich viel kaputt machen oder macht sehr viel kaputt. Mhm. Aber das Leben geht trotzdem weiter und man kann irgendwie aus dieser Dunkelheit wieder aufsteigen.
Ich glaube, es geht nicht immer nur weiter. Es ist dann natürlich anders und es ist was kaputt gegangen. Aber dass auch ein kaputtes Leben, ein gutes Leben sein kann oder eben, dass man mit diesen Narben dann eben lernt umzugehen, das finde ich eben auch schön. Also das war bei ihr schon auch ganz klar. Es ist natürlich nie wieder irgendwie so geworden, wie es war und alles ganz anders. Und
es ist ja eh nie so, wie es war. Also ich meine, die Sachen verändern sich und ich glaube, das, was du gesagt hast, war genau richtig, als du mich korrigiert hast, weil es ist eben nicht so, dass es irgendwie weitergeht im Sinne von alles ist wieder gut, sondern dass eben es immer ein Nebeneinander gibt zwischen diesen Dingen, die schrecklich waren und den Dingen, die schön sind. Und das hat ja auch unabhängig vom Tod bestimmt dieses Nebeneinander unser Leben. Und das.
Ja, also insofern, ich habe dich immer beneidet um das, was du tust, dass du eben damit so spannenden Menschen über dieses Thema reden kannst. Ich freue mich darauf, dass ich das jetzt auch vermehrt tue. Bisher ist es ja bei mir in meinem Beruf so, dass ich eher eben Sterbebegleitung mache oder eben dann Trauerbegleitung, Beerdigung, aber auch dann eben mit einem gewissen zeitlichen Abstand darüber zu reden, das ist schon auch nochmal was Besonderes, also nicht in der Akutsituation und dann eben auch mit ganz anderen Menschen. Also ich weiß auch schon, wer mein zweiter Gast sein wird. Das wird ein ganz bekannter oder der bekannteste Gerichtsmediziner Österreichs sein. Der ist mittlerweile pensioniert, hat, glaube ich, in seinem Leben, ich weiß nicht, über 10.000 Leichen auf seinem Seziertisch gehabt und auch prominente Fälle gelöst, auch historische Fälle über die Habsburger oder Beethoven, hat er Beethovens Locke untersucht. Mit ihm werde ich mich unterhalten, da freue ich mich auch schon drauf, den Tod dann mal wieder aus so einer ganz anderen Perspektive zu sehen, aus einer beruflich-professionellen und ja, also spannendes Thema. Mich würde interessieren, ob dich, also du machst es ja jetzt doch schon eine ganze Zeit lang, ob sich deine Einstellung zum Tod durch den Podcast geändert hat.
Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Horizonterweiterung erfahren dadurch und zwar, ich habe sowieso nicht so eine Einstellung zum Tod, sondern es ist eher so ein ständiges darüber nachdenken, weil irgendwas in dem eigenen Leben passiert oder weil eben man Nachrichten hört, wo es darum geht oder eben jetzt, weil ich diese Gespräche vorbereite. Und ich habe diesen Podcast ja auch deswegen angefangen, weil es schon vorher auch mein Lebensthema war. Ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Das hatte auch einen Grund, weil ich als Pfarrer oder als Vikar, der ich mal war, das Thema natürlich hatte bei Beerdigungen und so weiter und gemerkt habe, ich kam nicht so gut damit klar. Ich muss irgendwie mich tiefer damit beschäftigen, um das besser machen zu können.
Und worüber war denn deine Doktorarbeit?
Über die Theologie des Todes im 20. Jahrhundert. Also wie ist der Protestantismus mit dem Tod umgegangen in den verschiedenen theologischen Diskussionen, die es gab? Und es hatte ich vor allem deswegen geschrieben, die Idee kam vor allem daher, dass ich dachte, ich muss, wenn ich Beerdigung mache, am Grab was Sinnvolles sagen können. Und alle Sachen, die ich gelesen hatte, schienen mir so, das hilft mir nichts. Wie es bei so Doktorarbeiten oft so ist, ging es natürlich auch ganz viel, dass ich was lerne dabei in der Beschäftigung mit den ganzen anderen klugen Menschen. Das hat mich jetzt wahnsinnig bereichert, diese nicht nur mich mit den ganzen Theologen und Philosophen zu beschäftigen, die sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben, sondern mit den ganzen Menschen, die mit ihrem Leben sich mit dem Tod beschäftigen mussten oder beschäftigen wollten. Und das hat auf jeden Fall meine Perspektive um etwas bereichert, was eben sehr, wie ich sagen, eindrücklich ist. Könnte ich es nochmal anders versuchen anzufangen als Antwort. Dass ich dieses Thema Tod als Lebensthema so ein bisschen habe, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich von Kind an irgendwie immer Angst vorm Tod hatte. Und die Gespräche, die ich jetzt mit den Leuten geführt habe, die nehmen auf jeden Fall eher Angst, finde ich. Also nicht, dass ich jetzt immer noch so akut Todesangst habe, wie ich es als Kind oft hatte, aber dieses sagen, der Tod als Bedrohung im Leben stehend, der ist es immer noch so in meinem Leben. Und die Gespräche, die machen mir auf jeden Fall immer eher Mut, obwohl sie ja furchtbar sind oft, weil, also nicht die Gespräche, aber die Schicksale, die dahinter stehen. Das finde ich eigentlich, das ist vielleicht das, wie sagt man, das größte Learning für mich selbst.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und du hattest Angst vor deinem eigenen Tod, nicht so sehr jemanden lieben zu verlieren, sondern wirklich so Todesangst.
Als Kind hatte ich immer so einen furchtbaren Traum, dass ich wir haben damals in Köln gewohnt, dass ich in den Rhein falle und ertrinke und dann bin ich so aufgewacht und das habe ich ganz oft geträumt und da war ich noch sehr klein, also man weiß ja nie so genau mehr, weil die Erinnerungen verschwimmen, aber meiner Erinnerung nach war das Grundschul- oder Kindergartenalter und das hat mich dann ja immer wieder verfolgt, so dieses Selbstverschwinden, Verlöschen und so. Ich hatte zum Glück jetzt keine schlimmen Schicksalsschläge als Kind, sodass ich jetzt andere Leute vermissen musste. Meine Eltern leben ja auch immer noch. Meine Geschwister, meinem Bruder geht's gut und so weiter. Aber das hat mich lange beschäftigt und dann eben im Vikariat die Beschäftigung, dass man anderen Leuten was Trostvolles oder irgendwie Gutes sagen soll am Grab. Es muss ja nicht immer gleich Trost sein, aber was Gutes sagen will da. Und da war mir eben das, was man so einfach nur in den geschlossenen Bildern der Tradition zu sprechen, hat mir oft nicht gereicht, weil ich dachte, da stehe ich nicht so dahinter. Das ist mir zu altmodisch oder zu bildlich gesprochen. Und
ja, da will ich kurz einhaken, weil ich hatte diese Woche so eine ganz schöne Beerdigung von einer richtig alten Dame, die war 99 und ist gut gealtert, geistig topfit, ist dann eben, hat gespürt, dass es zu Ende geht, und die hat ihre ganze Beerdigung selbst geschrieben. Und da wurden dann also wirklich fast nur Texte von ihr vorgelesen, die total tröstlich waren, total schön. Also insofern eben auch, weil du gesagt hast, was man am Grab sagt, ich fand, das war das Schönste, was ich hier erlebt habe, dass eben dann die Verstorbene selbst den Hinterbliebenen am Grab schöne Dinge sagt und wie sie sich den Tod vorstellt und wie sie sich's Wiedersehen vorstellt und so. Also
wir haben das die Hinterbliebenen gesehen, weil das hat ja auch dann sowas, in dem Fall vielleicht nicht, aber in meiner Vorstellung so ein bisschen was Übergriffiges, wenn man den anderen vorschreibt, wie sie jetzt trauern müssen oder wie sie die Trauerfeier machen müssen.
Also ich hab's ganz anders, ganz bereichernd erlebt, dass die wirklich ihm dankbar waren, dass sie eine Handlungsanleitung an die Hand bekommen haben. Also viele sind ja dann, wenn dann wirklich jemand dann gestorben ist, selbst wenn die Person schon alt war, sind ja erstmal sehr hilflos und sind in ihrer Trauer und wissen eigentlich überhaupt nicht, wie sie es tun sollen. Und dann sozusagen, ich mache diese Beerdigung nochmal im Sinne meiner Mutter, meines Vaters. Ich glaube, das, also in dem Fall ist es total gut angekommen, aber sie war halt auch ein wahnsinnig liebenswerter, liebevoller Mensch, sehr empathisch für die Hinterbliebenen. Also sie hat es echt auch gut vorbereitet, muss man sagen.
Dann gilt es jetzt, würde ich sagen, sich auf die Folgen zu freuen, die aus Österreich kommen, aus Wien oder vielleicht auch mal aus einem anderen Teil Österreichs. Das werden wir sehen. Ich danke dir, Julia, und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich freue mich auch sehr. Ja, tschüss.
Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.